Was mache ich als Kabarettist, wenn jetzt schon die neue Generation der Politiker die Pointen Freihaus mitliefert? Da bin ich ja quasi arbeitslos. Dieser und anderen Fragestellungen werden wir uns im folgenden Gespräch mit Marco Riemer nähern, dem Kabarettisten aus der Schweiz. Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Marco Riemer.
Grüß miteinander.
Ja, ich habe mir als erstes aufgeschrieben, wie kündige ich denn Ihnen denn an? Also sind Sie Kabarettist oder sind Sie Comedian oder was sind Sie?
Gute Frage. Ich bin grundsätzlich Schauspieler. Das ist so der Überbegriff. Das heißt, ich spiele verschiedene Persönlichkeiten, stelle sie dar. Und vom Handwerk her komme ich eher vom Kabarett. Das heißt, wir sind nicht klassische, oder ich bin kein klassischer Stand-up-Comedian, sondern bei mir sind es Geschichten, auch mit politischer Färbung plus natürlich musikalischer Begleitung.
Und ich habe im Vorgespräch festgestellt, Sie sind irgendwie auch als Lehrer gestartet.
Wie viele Kabarettisten natürlich.
Genau, das ist mir also bei vielen aufgefallen. Und wir kommen nachher noch gleich noch drauf. Also ich hatte auch den Volker Pispers immer mal wieder im Hintergrund in Erinnerung, weil manchmal auch die Pointen bei Ihnen beiden ähnlich sind. Also das vielleicht liegt es daran, dass Sie beide eine natürliche Abneigung gegen bestimmte Politiker haben, wer weiß.
Ja, ich glaube, schlussendlich beobachtet man ja die Welt, man beobachtet auch sich selber. Also ich nehme mich ja nie aus, ich nehme mich ja auch selber auf die Schippe. Und wenn du in einem System groß geworden bist, mit Kindergarten, dann Schule, wo Gesellschaftssoldaten auch herangezogen werden und dann wieder in die Schule gehst und versuchst, das System zu verkörpern, dann fällt dir vielleicht nach einer gewissen Zeit schon auf, dass du ein Systemling bist. Und wenn man aber trotzdem mit offenen Augen, also Sinnen, durch die Welt geht, dann stellt man die Dinge vielleicht auch in Frage. Und das ist dann die Aufgabe des Kabarettisten, des Hofnarren, den Menschen einen Spiegel vor Augen zu halten, auch sich selbst, und Fragen zu stellen. Und da erweist man der Gesellschaft hin und wieder einen Gefallen, aber hin und wieder fällt das natürlich auf keinen fruchtbaren Boden und dann bekommt man Haue. Aber das gehört dazu.
Ja, also der Hofnarr ist ein gutes Bild. Also der dem König mal den Kopf waschen sollte, aber nicht zu viel, weil das könnte ihn seinen eigenen Kopf kosten.
Deshalb war so die Nummer von Pispers auch so schön. Wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Die Nummer gefiel mir so unfassbar gut, weil es genau das beschreibt, was wir hier in dieser Empörungsgesellschaft im Westen auch leben. Wir sind die Guten. Alle anderen sind Vollidioten. Und das sagen wir uns auch jeden Tag. Das wird uns auch mit der Presse jeden Tag mitgeteilt. Also das wird auch immer wieder unterstrichen, dass wir die Guten sind.
Jetzt ist ja, also das war, glaube ich, im Zusammenhang mit 9/11 oder mit den Irakkriegen hat das, glaube ich, gemacht.
Genau,
ne?
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass Sie sind ja eigentlich im Mainstream, also in den etablierten Medien verhaftet gewesen, die ganze Weile. Und irgendwie, also spätestens seit der Corona-Zeit hat sich da ein bisschen was geändert. Sind Sie immer noch in den Leitmedien oder sind Sie jetzt vermehrt in den neuen Medien unterwegs, wenn Sie denn wahrgenommen werden?
Also ich gleite langsam wieder zurück in den Fokus. Mir hat eine Verlegerfamilie, die mich richtig gebasht hat, hat mir jetzt wieder das Angebot unterbreitet, sie würden doch gerne für mich eigentlich Medienarbeit leisten. Und ich habe dann einfach dankend abgelehnt, sehr freundlich, bin ein freundlicher Mensch, habe dann dankend abgelehnt, weil die Zeiten einfach vorbei sind. Ich bin kein Produkt mehr. Ich habe es früher geliebt, so mit meiner Frau, mal auf dem Cover oder Einblick geben, wie man lebt und wie man denkt. Aber die Zeiten sind vorbei. Also wo ich auch sage, ich gehe mit allen freundlich um, aber das habe ich nicht vergessen. Und die sollen jetzt sich andere Produkte suchen. Was langsam wieder kommt, dass ich vielleicht in der einen oder anderen Talkshow wieder eingeladen werde. Aber war natürlich schon so, dass ich als Querdenker, was früher ja eigentlich ein Kompliment war und was viele Firmen sich gesucht haben, Leute, die anders denken, dass ich da natürlich höchst unwillkommen war, also ausgeschlossen wurde. Aber ich denke jetzt so aufgrund der Situation und auch der Erkenntnis, dass wir doch nicht so falsch lagen mit vielen Dingen oder auch, weil wir Fragen gestellt haben.
Sehr bescheiden, ja.
Genau, dass man uns so langsam wieder integriert. Und der Witz ist ja, dass wir vor allem den Menschen verzeihen müssen. Wir müssen Hand reichen, weil die sind in der verzwickten Situation, dass sie nicht so recht wissen, wie kommen wir da raus. Weil es gibt dann schon so einige Kollegen oder Leute, die haben so üble Dinge über Menschen verbreitet, die einfach gesagt hat, hey, das, was die Politik macht, was die Medien machen, das ist verfassungswidrig. Ja, da hat man einfach ein schlechtes Gewissen. Und schlechtes Gewissen ist natürlich, das ist hart, wenn man das plötzlich zugeben muss. Und ich mache es einfach immer so, ich versuche, Verständnis zu entwickeln, weil ich einfach sage, ich habe auch schon Situationen erlebt, da war ich vielleicht in Angst und habe dann überbissen, sagt man das auf Deutsch? Also war einfach zu hart oder bin mit Menschen zu hart ins Gericht gegangen, wo ich im Nachhinein sagen muss, ah, das war vielleicht nicht so gut. Und deshalb sage ich auch, Leute, die in Angst und Schrecken gesetzt wurden, die haben sich einfach vielleicht daneben benommen, was sie im Nachhinein auch bedauern. Und deshalb sage ich auch, ich bin dir nicht böse, so. Aber war keine lustige Zeit.
Das Stichwort Querdenker ist gefallen. Also ich bin ja selber auch ab und an mal im Fokus der Leitmedien, dann aber immer nur negativ. Und das ist interessant halt, wie dieses Wort Querdenker von einem sehr positiv konnotierten Wort zu einem absolut negativ konnotierten Wort wurde. Also das Interessante war, der NDR hat einen Beitrag über mich gemacht und wie das so üblich ist, sie versuchen dann ja immer die Lufthoheit dazu bekommen und fanden das gar nicht gut, dass wir dann auch von Apolut mit dem Kamerateam angerückt sind. Das hat die sehr irritiert. Und plötzlich wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr privat. Ja. Also ja. Das ist... Und dann durften wir keine Bilder schießen oder und das Apolut-Team und sie bestanden auf die Privatheit der Bilder, wo dann auch Dirk Pullmann war ja dabei und der sagte dann als alter Journalistenhase, Moment mal, wir filmen die ja nicht irgendwie mit einem Bikini irgendwie zu Hause am Pool oder sowas, sondern sie sind bei der Arbeit, ja, und dann sind sie ja plötzlich sehr privat. Das Interessante war das Wort Querdenker, was dann kam. Also in dem Beitrag, den sie gemacht haben, den alle so vorausgeahnt haben, wie er denn dann auch im NDR kam, hieß es dann, ja, der Querdenker Fiedler. Und dann wurde von mir ein angebliches Zitat reingebracht, dass ich ja sage, ich bin ja gar kein Querdenker. So, und das habe ich, also erstmal dieses Zitat gibt's gar nicht. Das haben die sich ja aus den Fingern gesungen. Das heißt, also sie neigen auch dazu, sagen wir mal, ein sehr flexibles Verhältnis zur Wahrheit zu pflegen, ja. Und es ist interessant, dann hat dann also mein Rechtsanwalt gesagt, nee, also das ist vollkommen falsch. Der Herr Fiedler besteht sogar darauf, dass er ein Querdenker ist. Klammer auf, aber nicht so, wie ihr das meint. Und das ist also sehr interessant, also wie da mit diesem Wort gespielt wird. Ne? Durch Michael Ballweg, der eine Organisation auf die Beine gestellt hat, Querdenken zum Thema Corona. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also wie mit den Wörtern umgegangen wird? Das ist ja Ihr Metier, also diese Konnotierung von Wörtern.
Ja, ich habe ja ähnliche Sachen erlebt. Ich habe ganz zu Beginn 2020 im Herbst auf dem Platz des Friedens in Zürich eine Rede gehalten, auf einer Demo. Das war meine erste Demo. Ich fand das auch spannend. Ich rede mal auf einer Demo. Und da habe ich einen Text gesprochen, der sich satirisch mit der Demokratie, mit der Freiheit auseinandersetzt. Habe mich da noch einmal verlesen, wobei das gar nicht so schlecht war. Und das hat dann eine Schlagzeile generiert, wo man dann gesagt hat, ich im Nachhinein Corona-Leugner etc. und so. Okay. Danach war ich auf jeder Demo. Ich war nie auf jeder Demo. Ich war auf einer Demo. Aber über die nächsten 2 Jahre war ich auf jeder Demo. Ich habe auch Schlagzeilen generiert, auch wenn ich 3 Monate weg war mit der Familie. Wir sind sehr viel auf Reisen gewesen. Und das war einfach praktisch für die sogenannten Leitmedien, mich noch zu integrieren, weil sie haben mit meinem Namen Klicks erzeugt. Und ich habe immer gesagt, das war für mich so die Zeiten, wo ich vom Publikumsliebling zum Vollpfosten der Nation erklärt wurde. Wenn du selber in der Gülle stehst, du gewöhnst dich daran. Das Problem ist einfach, es ist irgendwann hässlich für die Familie, für die Kinder, weil die leiden natürlich darunter. Und wenn du dich erklärst, und es gab so 2, 3 Interviews, Möglichkeiten, wo ich klarstellen durfte, dann, das trifft auch nicht auf fruchtbaren Boden. Im Gegenteil, es gibt dann die Leute, die so, ja, jetzt kommt der Mimi, jetzt muss der noch, oh, ja, es steht nicht mal. Wo ich so denke, nee, hey, Leute, ganz ehrlich, das, was momentan gerade flöten geht, ist die Debattenkultur. Weil das war ja mein Ansatz bei dieser ganzen Carola-Geschichte. Man hat sich nur noch einer Wissenschaft zugewandt. Es gab nur noch die eine Stimme und das war alles staatlich dann so, das wurde dann gut geheißen. Und alle anderen, die davor als Experten, Jahre davor auch mit einbezogen wurden in Diskussionen, die wurden plötzlich geframed, ausgeschlossen und zu Nazis erklärt, wo ich so dachte, hier läuft was schief. Der Vorteil ist, ich bin ja im Nachhinein für ganz vieles jetzt dankbar, weil ich bin mit Staatsrechtlern zusammengekommen, mit Virologen, mit Infektiologen, mit tollen Leuten, habe Menschen kennengelernt wie Michael Levitt, der ist Nobelpreisträger in Chemie. Die waren alle verzweifelt. Und ich habe immer gesagt, warum? Ja, wir werden nicht mehr gehört. Und das muss aufgearbeitet werden. Nicht nur politisch wäre wichtig, sondern eben auch emotional, weil viele Leute wurden unfassbar verletzt. Ich persönlich kann vielleicht anders damit umgehen, weil ich eine frohe Natur bin und ich kann es im Kabarett oder in der Comedy verpacken, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, für mich ist Corona nicht das große Thema, sondern ich versuche, die Leute wieder mehr zum Lachen zu bringen. Deshalb heißt mein Programm auch Don't Worry, Be Happy. Weil ich einfach sage, egal, auch wenn du am Abgrund stehst, versuch wenigstens noch die Aussicht, ein letztes Mal zu genießen. Weil vielleicht eine Stunde später bist du einen Schritt weiter. Und wenn du dann fällst und nach einem 30 Meter Fall noch die Zähne im Mund sind, dann hat der Zahnarzt wenigstens eine gute Arbeit geleistet. Das heißt, man kann aus allem was Positives ziehen. Und deshalb gehe ich für mich persönlich in die Versöhnung, weil ich glaube einfach, das hört sich immer so pathetisch und groß an, wir werden uns nur in der Liebe so begegnen können, dass wir eine bessere Welt schaffen. Und ich habe Kinder und denen möchte ich ein Vorbild sein. Also mir ist völlig egal, ob ich falsch oder richtig lag, sondern meine Kinder sollen einfach mitbekommen, du, der Papa ist für seine Meinung hingestanden. Und ich sage auch immer, ich bin auch bereit zu sagen, ich habe mich getäuscht, es tut mir leid oder was auch immer. Also Konsequenzen auch tragen. Aber schon, ja, das war eine merkwürdige Zeit und da wurden Leute, wie gesagt, einfach zur Sau gemacht, wo ich so im Nachhinein denke, eigentlich wollten wir ja nichts anderes als den Diskurs.
Ja, also es hat, also auch weil ich jetzt ja immer noch eine Schweizer Färbung in der Sprache höre, ich erinnere mich ja sofort an Wilhelm Tell. Ich frage mich ohnehin, warum Wilhelm Tell bis auf ein paar Versuche aus den 50er, 60ern noch nie so richtig zum Blockbuster gemacht wurde, weil der hat ja was davon. Mhm. Also die erste Szene, wo dann halt ein Bauer da schnell über das Wasser gebracht werden möchte vom Fährmann und der sagt, ja wieso denn erstmal langsam, Schweizer? nee, das geht jetzt nicht langsam, ich muss ja schnell rüber, die Herrscher des Landvogts sind in der Meter her. Warum das denn? Der hat sich an meine Frau rangemacht. Ja und? Ja, ich habe die Axt genommen, da hat er keinen Kopf mehr gehabt. Das ist auch nicht so schön, ne? So, also ich meine, das sind doch Szenen, da kann man sagen, Daraus kann man einen guten Blockbuster machen. Dann sind wir dann schon genau bei der gleichen Geschichte, nämlich der Gesslerhut. Das heißt also, verbeuge ich mich jetzt vor dem Gesslerhut? Ja, nein, vielleicht. Und da hat ja dann der Wilhelm Tell laut Schiller eine ganz eindeutige Meinung zu gehabt, was dann dazu führte, dass er, sagen wir mal, einen physikalisch sehr nicht durchführbaren Schuss durch einen Apfel gemacht hat. Ja, so ist überliefert. Das heißt doch aber, das ist doch genau eigentlich das, also wir haben Politiker, die verlangen, dass wir alle eine Verbeugung machen, und wenn ich sie dann nicht mache, werde ich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ist ja dann also die Strafe nicht, dass ich dann erschossen werde oder erhängt oder was auch immer, sondern einfach nur gesellschaftliche Ächtung und mediale Hinrichtung könnte man das nennen.
Ja, und da sehen wir, wie schnell wir eigentlich immer wieder in der Situation sind, dass wir nicht weit weg sind von Faschismus. Und wir sind auch nicht weit weg von, ich sage immer, der Mensch trägt ja beides in sich. Einerseits hat man so den klaren Verstand, aber kurz vorm Verrücktsein, das ist ein kleiner Schritt. Und wenn du den Menschen, wenn du Menschen in Angst und Schrecken jagst und sagst, hey, morgen bist du tot, wenn du nicht die Maske aufziehst und eine rote Gummiunterhose an und so. Und wenn sich da jemand verweigert, dann wird der zum Feind erklärt. Das war ja so absurd. Also ich habe immer gesagt, das Verrückte ist, dass die Menschen aufgrund von Prognosen bereit sind, ihre Freiheit aufzugeben, einfach nur, weil sie Angst haben zu sterben. Und der Witz ist, ich finde Gesundheit eine total wichtige Sache. Und lange Zeit war es ja so, in Eigenverantwortung, und ich habe immer als Lehrer auch gesagt, wenn ein Kind mit glänzenden Augen gekommen ist, ich glaube, du hast Fieber, du gehst nach Hause. Ja, aber die Mama und Papa sind nicht da. Und sie sagt, Mama und Papa, einer von beiden darf zu Hause bleiben, wenn du krank bist. Und die haben immer das Gefühl, nee, dürfen wir nicht, weil der Arbeitgeber sie sonst entlässt. Nein, es gibt im Grundgesetz, also bei uns in der Bundesverfassung, da werden genau solche Dinge behandelt und da ist man geschützt. Und die Menschen, das große Problem ist, die Menschen wissen nicht um ihre Rechte. Und eigentlich wählen wir ja Politiker oder sogenannte Volksvertreter, dass sie uns eben genau in wichtigen Momenten vertreten oder das auf den Weg bringen, was wir von ihnen gerne wünschen. Nur werden sehr oft diese Volksvertreter dann Volkstreter, weil sie irgendwann halt mit Lobbyisten eine eigene Welt kreieren und eigentlich ja als Machtmenschen sehen, dass sie über dieses Amt einen großen Nutzen haben. Und dann vergessen sie eigentlich die Bevölkerung, hängen sie ab. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Und würde ich mich heute auch noch wehren, weil ich den Leuten immer wieder sagen muss, lies mal die Bundesverfassung. Du wirst feststellen, du hast sehr viele Rechte. Es gibt auch internationale Abkommen, zum Beispiel der UNO-Pakt 2, da gibt es Artikel 6 und 7. Der Arzt darf an deinen Körper, wenn du ihm die Erlaubnis erteilst. Davor überhaupt nicht. Deshalb war auch diese ganze Debatte um die Impfpflicht war eigentlich müßig. Im Arbeitsrecht ja, ein Arbeitgeber darf das verlangen, weil sie müssen das und das und das machen, sonst bekommen sie den Job nicht. Aber eigentlich vom internationalen Abkommen ist das fahrlässig und auch verfassungswidrig, weil der Arzt muss fragen und sonst musst du diese Gesetze ändern.
Das hat ja der Herr Lauterbach ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich fand, er hat ja dann gesagt, die Impfpflicht führt ja letztendlich auch dazu, dass sich die Leute dann auch freiwillig impfen lassen. Ich fand, das hatte schon sowas vom Paten. Also das, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Der hat dann immer gesagt, wir haben ihm ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte. Ja, das ist also über den Lauf einer 45er hinweg, würde jetzt Dirk Pohlmann ergänzen. Das heißt also, also es wird Zwang ausgeübt, so weit, dass die Leute sich genötigt fühlen, etwas zu machen. Und wenn sie nicht genau auf ihre Rechte pochen, dann ja, dann laufen die halt dahin und lassen sich spritzen. Und die anderen, die sich nicht spritzen lassen, werden gesellschaftlich geächtet und vernichtet. Mhm. Bis hin, also es geht ja dann eigentlich immer um wirtschaftliche Vernichtung und um die Vernichtung des Ansehens in der Welt, in der Gesellschaft.
Deshalb hat Lauterbach wahrscheinlich auch Cannabis freigegeben, dass man im Nachhinein immer wieder die Frage stellen kann, was hast du denn geraucht, dass du auf solche Ideen gekommen bist. Also Lauterbach war ja eh... aber alle Gesundheitsminister waren irgendwie auf dem falschen Dampfer. Bis auf Schweden, auf Tegnell, der den anderen Weg gegangen ist, eigentlich den ganz üblichen, normalen Weg. Eben, weißt du, das Schlimme ist ja, wenn du heute sagst, hey, 2015, 17 und 18 hatten wir mit der Grippewelle, hatten wir mehr Tote als Corona. Das wird ja immer nach wie vor abgestritten, obwohl es statistisch bewiesen ist. Und dann sagt man einfach, ja, ja, wäre die Spritze nicht gewesen, dann wären noch viel mehr Leute umgekommen. Man versucht dieses Narrativ auch hochzuhalten. Und ich sage, okay, was wollen wir uns darüber streiten? Mittlerweile sind alle an dem Punkt, wo man sagt, okay, bei Corona, wir reden von einer mittelschweren Grippe. Gut, ist doch scheißegal, ob es jetzt eine mittelschwere Grippe ist oder nicht. Wichtig ist einfach, dass die Leute, wenn sie krank sind, sollen sie nach Hause gehen, ins Bett liegen, Tee trinken und wenn Hilfe gefordert ist, kann man einen Arzt aufsuchen oder schlimmstenfalls auch ins Spital gehen. Man weiß jetzt auch im Nachhinein, dass es eigentlich ganz einfache Möglichkeiten gegeben hätte, Leute, die einen schweren Anfall hatten, eigentlich mit Medikamenten auf den Weg zu bringen, die Asthmatiker nehmen. Aber nein, man hat sie dann intubiert. Intubieren war der Tod. Das hat man aber schon gewusst nach Italien. Die ganzen Dings haben sich auch nicht ausgetauscht. Man wusste das alles. Da haben ja eben auch Experten darauf hingewiesen, man kann es auch anders behandeln. Man wollte es aber irgendwie nicht. Oder ich weiß auch nicht, warum die sich so da hineingeritten haben. Keine Ahnung.
Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass es da vielleicht eine konzertierte Aktion war. Aber bevor man das sagt, ist man ja wieder Verschwörungstheoretiker.
Ist zum Beispiel ganz interessant, ich sag mal, in der heutigen Zeit wieder mal den Film JFK zu gucken. Habe ich letztens gemacht. Und wenn du das guckst, dann denkst du dir
schon... Also der von Oliver Stone aus den 90ern. Oliver Stone,
der größte Verschwörungstheoretiker. Wo du so denkst, spannend, spannend. Ich meine, was ist eine Verschwörung? Eine Verschwörung ist eigentlich nichts anderes. In dem Moment, wo du keine Antwort bekommst, stellst du dir Fragen. Das finde ich ja an den Daniele Ganser so geil, der einfach auch sagt, meine Erkenntnisse, meine Recherche, meine wissenschaftlichen Erkenntnisse, er ist ja Historiker, Friedensforscher, sind die, die und die und die. Aber ich stelle die natürlich auch, setze die aus zur Diskussion. Das ist noch nicht der letzte, wie sagt man, Schlüssel zur Weisheit oder was auch immer. Und der Witz ist, dass sich ganz viele Leute dann gegen ihn, obwohl er nichts anderes sagt, das sind nur meine Überlegungen und vielleicht stimmt's auch nicht. Und das war für mich auch immer so. Ich habe immer gesagt, also so wie es jetzt momentan abläuft, finde ich viele Dinge merkwürdig. Und dann stellt man sich tatsächlich die Frage, wer steckt dahinter? Warum schreiben die Journalisten so, wie sie schreiben? Ich meine, ganz blöd gesprochen, jetzt ist Klimawandel, dann der Krieg etc. Und es gab vor wie vielen Jahrzehnten schon diese wunderbaren Spiegelartikel, wo der Kölner Dom unter Wasser ist. Also diese Diskussion, die gibt es schon lange. Und auch in dem Punkt, wo es ja klar, Klima wandelt sich, logisch. Mal ist es wärmer, mal ist es kälter. Mal hatten wir vor 20.000 Jahren, war Luzern unter einer Eisschicht von 1.000 Meter. Wollen wir das wieder? Wollen wir wieder das Mammuts hier durchgehen? Vielleicht möchte man auch die Flusspferde im Rhein wieder haben, die da geschwommen sind. Und ja, die Welt ist im Wandel, aber... Die Aufregung, wir leben so im Schnitt ja 80 Jahre und die Aufregung, die wir an den Tag legen und das Gefühl haben, wir wüssten alles, da bin ich ja schon sehr erstaunt. Ich musste letztens auch lachen, ist mein Kleiner nach Hause gekommen und hat mir erzählt, wie die Welt zusammengesetzt ist mit den verschiedenen Schichten. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber woher weiß der Lehrer, wie es denn im Innern der Erde aussieht? Weil der Mensch hat bis anhin 40 Kilometer in die Erde gebohrt. aber danach war Feierabend. Wie wissen wir das? Es gibt bestimmt physikalische oder wissenschaftliche Thesen. Aber der Witz ist ja, und das hat ja Harald Lesch mal gesagt, die Wissenschaft irrt sich nach oben. Das heißt, über den Irrtum kommen wir zu neuen Erkenntnissen. Und deshalb bin ich so ein Verfechter von der Debattenkultur, dem Diskurs, der Auseinandersetzung, weil wenn wir wirklich immer der Mehrheit der Wissenschaftler geglaubt hätten, dann würden wir heute noch auf einer Scheibe leben. Galileo Galilei. Na,
es sind ja vor allen Dingen die Kritiker, die dann immer ausgeblendet werden gerne und für lange Zeit. Galileo Galilei wäre einer. Ich erwähne dann immer noch den Alfred Wegener mit der Plattentektonik. Der ist auch, also der ist übrigens also eigentlich mit allen Begriffen bedacht worden, die wir heute auch kennen. Ich weiß nicht, ob Verschwörungstheoretiker dabei war, aber ja. Also von Plattentektonik Fieber befallen und solche Sachen. Das ist dann, ich glaube, sogar ein Zitat gewesen, was damals kam. Daniele Ganser ist auch so ein Spezialist, der gerne ausgeblendet wird, weil er hat ja eine Qualifikation genau in dem Bereich erworben, über den er dann gesprochen hat, nämlich über Staatsterrorismus. Mhm. Das heißt also, da haben wir die Attentate von 9-11, das ist ja sein Einstiegsgebiet gewesen zum Ausstieg, könnte man sagen, ja. Und dann, wenn er dann also sagt, ja, da ist also dieses WTC-7, also das dritte Gebäude, was zusammengefallen ist bei 9-11, über das die wenigsten informiert sind. Und wenn dann halt also die Reporterin von der BBC also um 5 Uhr nachmittags verkündet, dass das Gebäude eingestürzt ist, das Gebäude selbst aber erst um 5.20 Uhr einstürzt, dann hat er einfach als Historiker einfach ein paar Fragen. Also genau. Er ist auch, wie hat er es gesagt, wir Historiker sind ja sehr konservativ und immer mit diesem Schweizer Kolorit in der Sprache. Wir erwarten erst das Ereignis und dann den Bericht darüber. Und wenn da was vertauscht wird, dann werden wir misstrauisch. Und das darf man ja gar nicht mehr sagen. Das heißt also, wenn ich dann merke, dass genau diese kritischen Fragen an entscheidenden Punkten nicht zugelassen werden, ist eigentlich schon, da würde ich schon fast sagen, naja, quod erat demonstrandum. Also wenn schon der Verdacht im Raume steht, dass da eine Struktur im Staat eventuell drauf einwirken könnte, also wir nennen das immer dann den Deep State, also der tiefe Staat, also Strukturen, die offiziell gar nicht existieren. Und ich sehe dann genau, dass das passiert. Das heißt, wenn ich darauf hinweise, dass ich dann mundtot gemacht werde, ist das schon fast mindestens ein Indizienbeweis darauf, dass ich da wohl gar nicht so falsch gelegen habe.
Ja, und da forschen wir ja. Ich meine, das ist ja, was fordern wir von den Kindern ein? Stellt Fragen.
Das ist Tun wir das? Also als Lehrer, wir haben doch als Lehrer genau den Auftrag. Also als Lehrer habe ich den Auftrag, die Kinder zu mündigen Demokraten zu entwickeln. Also das andersrum, Schule soll das machen, als Ganzes. Und was macht denn Schule als Ganzes? Werden da mündige Demokraten draus? Also der versteckte Stundenplan sagt mir doch, der Schüler erkennt doch sofort, dass wenn er sich stromlinienförmig verhält, dass er dann am erfolgreichsten durch das System geht. Und alle die sich nicht stromlinienförmig verhalten, werden vom System ausgesondert.
Ja, deshalb, das ist ja... Deshalb fordere ich auch die Debattenkultur zurück. Es wäre wahnsinnig wichtig, wenn man immer in der Schule auch schon mal, das haben wir noch gemacht, ich war auf der Sekundarschule, also in Deutschland ist Realschule, bevor ich da aufs Lehrerseminar gekommen bin, da mussten wir, zu meiner Zeit war Atomkraft, nein danke. Das war so die große 80er Bewegung. Jahre. Genau. Ja. Und ich, der damals auch so, ja, Atom finde ich alles scheiße und so, musste die Position des Befürworters einnehmen. Und das war, das, so hat man früher übrigens auch im Mittelalter, das war so eine Form, wo man sagt, du steigst in die Rolle des Gegners. Du versuchst mit deinen Augen den Gegner zu verstehen und zu vertreten. Und das Geniale war, ich habe mich dann so eingelesen und damit auseinandergesetzt, ich war danach fast Befürworter. Noch nicht ganz, aber ich war offen. Und die anderen mussten das Gegenteil. Das heißt, es geht ja in einer Debatte immer darum, dass man offen bleibt, dass man auch die Erkenntnisse des anderen mit einbezieht. Also ganz blödes Beispiel, Chemtrail. Da gibt es Leute, die sagen, Chemtrail. So, mein Schwager ist Pilot. Und Flugkapitän. Und der sagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ich wüsste das so nicht. Dann sage ich auch, ganz ehrlich, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es sowas Gemeines gibt. Aber ich weiß, dass in den 50er Jahren die Briten eigentlich schon mal, also dem Mensch ist ja alles zuzutrauen. Und dann musst du halt recherchieren und forschen und der Sache nachgehen. Und ich finde einfach auch so, ohne dass man gerade den anderen verteufelt oder bespuckt oder niedermacht, sondern wo man einfach sagt, komm, wir versuchen es doch herauszubekommen. Was kann an dem stimmen? Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Geschichte geht, es gab immer Mächte, die hatten ein Interesse, Macht zu erlangen, Geld an Geld zu kommen und eigentlich das Volk zu unterdrücken oder genau in die Richtung zu bekommen, wie man sich's andenkt. Das ist aber ja wahr. Vielleicht, wenn ich jetzt Elon Musk wäre oder keine Ahnung wer, dann würde ich auch alles daran setzen, meine Ideologien oder meine Ideen auf den Weg zu bringen. Und das ist eben genau das Problem. Wir leben in einer Welt voller Ideologien und eigentlich bekämpfen sich alle, anstatt sich gesund auszutauschen und nach Lösungen zu suchen.
Ist das der Grund, warum Sie als Lehrer dann aufgegeben haben und dann zum Verschwörungstheoretiker, will heißen, zum Kabarettisten wurden?
Nee, mein Papa hat immer darauf bestanden, dass ich zuerst was Anständiges lerne. Ja. Und ich wusste, auf dem Lehrerseminar hatte ich die Möglichkeit, es war sehr musisch geprägt, noch Klavier und Gitarre gelernt, dann hatte man Pädagogik, Psychologie. Das hat mir sehr viel geholfen. Ich war auch sehr gerne Lehrer, weil ich habe immer die Möglichkeit gesehen, mit den Schülern gemeinsam Türen aufzustoßen, sie zu begeistern für diese schöne Welt. Das ist auch sowas, wir hören den ganzen Tag, was alles schlecht ist. Aber wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich einfach eine wunderschöne Welt vor mir liegen, die einen erwartet. Es ist eben alles, es ist auch sehr vieles gut. Und was man bei Kindern hochhalten muss, ist die Neugierde und auch der Wille, auf andere zuzugehen, zu fragen, wer bist du, woher kommst du, warum bist du so, wie du bist. Deshalb ist Geschichte auch so wahnsinnig wichtig. Und nicht nur einfach Zahlen, wo eine Schlacht stattgefunden hat, sondern seine eigene Geschichte, um Verständnis zu haben für andere Geschichten. Wenn ich meine Frau, als ich meine Frau kennengelernt habe, irgendwann fragst du dann auch, nachdem du dich reichlich geküsst hast, sag mal, woher kommst du eigentlich, wer bist du? Was hat dein Opa gemacht? Und das ist hochinteressant, also super spannend.
Ja. Aber jetzt sind Sie ja Kabarettist, so, und also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, auch in Anlehnung an viele andere Kabarettisten, die da auch schon mal drauf hingewiesen haben, es ist ja inzwischen so, Sie haben ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass die Politiker doch relativ seltsam sind und nach meiner Beobachtung werden sie immer seltsamer. Sagen wir mal, viele von ihnen sind nicht besonders reichlich gesegnet mit Intellekt. Das führt dann dazu, dass die meistens auch noch die Pointen selber machen. Also das, und eigentlich ist das ja ihre Aufgabe. Also wenn sie als Kabarettist jetzt erleben, dass sie eigentlich schon die Pointen frei Haus mitgeliefert bekommen, wären sie dann nicht irgendwie, also wären sie dann nicht auch mal depressiv dabei? Also man nimmt ihnen ja vollkommen die Arbeit ab. Also ja. Volker Pispers meinte mal, er zitiert Angela Merkel am liebsten immer hundertprozentig, weil er hat noch keine andere Methode gefunden, sie zu beleidigen.
Ja, also Baerbock hat ja unfassbare Pointen rausgehauen. Ja. Also die kannst du gar nicht erfinden. wobei ich auch sagen muss, meine besten Pointen, die geschehen teilweise während des Spielens, weil man kann sie gar nicht aufschreiben.
Und vielleicht wollte Baerbock ja auch eigentlich mehr Comedian werden.
Glaube ich auch, ja. Und obwohl, ich kann mir durchaus vorstellen, mit ihr einen netten Nachmittag zu verbringen, nicht nur beim Trampolinspringen, sondern man isst was und dann tauscht man sich aus, wäre sehr spannend, was dabei rauskäme. Ich kann mit allen, ich kann auch mit dem Teufel. Im Gegenteil, ich möchte auch mit allen. Ich möchte mich austauschen. Deshalb ziehe ich da auch keine Brandmauern hoch, was in Deutschland ja gemacht wird oder weltweit, wo etablierte Parteien plötzlich Schiss bekommen, dass halt sich der Wind dreht, ob das besser kommt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach nur, es sollten alle im Gespräch miteinander bleiben. Aber ja, die Politiker haben uns natürlich schon, also ich sage jetzt mal den Kabarettisten, die Ja, so Fische auf den Tisch, klare Kante, haben uns schon unseren Beruf streitig gemacht. Loriot hat ja mal gesagt, der beste Platz für einen Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Und das wäre mir eigentlich lieb so. Aber ja, schwierig geworden.
Also wenn Sie jetzt mit einem Politiker hart ins Gericht gehen, dann dürfen Sie das ja, weil das ja Kabarett ist. Genau. Und es ist jetzt neuerdings die sehr seltsame Meinung eingezogen in den öffentlichen Debattenraum, dass man nur als Kabarettist Politiker irgendwie lustig oder verächtlich machen darf. Wenn man das als normaler Bürger macht, dann ist man ganz schnell ja unten durch, vor allen Dingen in der Form, wäre das mal jemand gesagt, also Meinungsfreiheit ist was ganz Tolles, aber das Dumme ist immer halt das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung danach. Das heißt, man hat da sofort eine Hausdurchsuchung am Hals und eine Anzeige wegen Beleidigung. Was halten Sie als Schweizer davon?
Ja, ich glaube, ein großer Diktator hat auch mal gesagt, ich bin absolut für die Meinungsfreiheit, aber was danach ist, das ist dann eine andere Geschichte. Und das ist ja dann eben, wie gesagt, das ist dann Diktatur. Und wir bewegen uns in vielen Bereichen schon sehr merkwürdig. Also ich finde, es gibt ganz klar Dinge, wo ich auch der Meinung bin, die sind nicht in Ordnung. Also wenn man Alice Weidel als Nazi-Schlampe bezeichnen darf, also das geht ja anscheinend, das ist für mich unter jeder Sau. Also das macht man nicht. Da hatte ich auch schon bei Böhmermann irgendwie meine Probleme, als Erdogan, und ich bin kein Freund von Erdogan oder was auch immer, als Ziegenficker und. Das ist alles so eine Frage von comment, und es ist auch c'est le temps qui fait la musique. Es gibt auch einen Anstand. Ich meine, und dann darf man aber sich satirisch als eben Normalbürger nicht lustig machen über den einen oder anderen Politiker, weil dann kommt man bereits schon in den Knast oder hat Bußen zu bezahlen oder auch so geschehen Hausdurchsuchungen, wo ich so denke, ey, das ist jetzt aber... Da geht ihr eigentlich in einen Bereich hinein, der ist totalitär. Und ihr seid,
ich fand die auch künstlerisch wertvoll, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also jetzt
ja,
so ein
was sehr was,
ja, also so von einer bekannten Haarshampoo-Marke dann das Logo zu nehmen.
Das war lustig. Ja. Das ist lustig. Das ist auch kreativ. Und das sind so Dinge, und das sind ja genau die Leute, die ganz laut Demokratie schreien und jeden niederschreien, der anders ist, wo ich sage, da habt ihr irgendetwas falsch verstanden. Und da wehre ich mich natürlich dagegen. Und das ist der Vorteil der Schweiz, weil wir die direkte Demokratie haben. Bei uns dauert es wirklich etwas langsamer. Also wenn die auf Europa schauen oder auf Deutschland schauen, dann denken wir so, ja, eigentlich eine gute Idee, machen wir auch. Nur die Prozesse dauern bei uns länger, bis die Dinge dann durchkommen. Und dann stellen wir plötzlich fest, oh, das geht ja da in die Hose, dann machen wir das vielleicht doch nicht. Wir hinken zwar immer etwas hinterher, aber eigentlich,
wirklich?
Ja, aber auf der anderen Seite.
Also die Deutschen gucken doch sehnsüchtig in die Schweiz und wünschen sich eigentlich auch alle irgendwie so einen Willem Tell, der hier mal vorbeikommt und den mal hier mal aufräumt. Das ist doch aber,
Das würde die Schweiz aber nicht wollen. Die Schweiz sucht keinen Wilhelm Tell. Ich meine,
ja, sie hat ihn ja gehabt. Ne? Das heißt also, in der Form, dass sie sich vom großen, das war das Römische Reich deutscher Nation, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, dann losgesagt hat und gesagt hat, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was natürlich auch von Vorteil war, sind die Berge, die verhindern dann doch, dass also, da mal...
Tell ist, ne, ja, eine Saga. Aber, und gibt ja viele, viele solche Sagen, auch im Skandinavischen wie auch in Irland, eine ähnliche Saga. Der Witz damals, als die Eidgenossenschaft gegründet wurde, man behauptet, das wurde 1291 gemacht mit dem Rütlischwur. Es gab eine sogenannte kaiserlose Zeit, und da hatten die Innerschweizer Kantone, die es so noch nicht gab, es waren Stände, hatten einfach Schiss vor den Raubrittern. Und deshalb hat man dann hat man einen Bund geschlossen, dass man sich gemeinsam gegen solche Übergriffe wehrt. Eigentlich war das eben das große deutsche Römische Reich, Und da hat man sich dann einfach nicht losgelöst davon, sondern man hat einfach mal innerhalb so der Gemeinschaft versucht, Bündnisse zu kreieren, damit man gut durchkommt. Und aus dieser Bewegung heraus sind dann diese alten Stände, die Eidgenossen, dann losgezogen und haben eine Stadt nach der anderen. Zug war habsburgisch, also ich komme aus dem Kanton Zug. Hm. Zug hatte überhaupt kein Interesse, der Eidgenossenschaft zuzugehören. Also die wurde zweimal belagert, so nach dem Motto, entweder gehört ihr zu uns oder dann Kopf weg. Mal jetzt überspitzt gesprochen. Und deshalb haben die Schweizer auch ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Deutschland. Hat natürlich mit Deutschland nichts zu tun, aber wir haben ja immer die Österreicher besiegt, die Habsburger. Habsburg, das Haus Habsburg, hat den Ursprung in der Schweiz. Und es waren halt viele Kantone, wenn wir von den fremden Richtern gesprochen haben, also über den Berg geguckt haben, dann war das Luzern, der Kanton Aargau, war Zürich, das war habsburgisch. So, und in diese Historie muss man halt mal tauchen, um das Verständnis...
Aber wo taucht denn, jetzt machen wir mal Geschichte, das ist für mich auch wichtig. Jetzt, ich hoffe, dass ich da noch das richtig erinnere. Es gibt ja halt die Prosa-Figur, das ist dann Schiller und Wilhelm Tell, klar. Und es gibt aber auch eine reale Figur, Wilhelm Tell, die hat es ja anscheinend auch gegeben. Oder ist das, nee. Ist das nein, also, die hat es nicht gegeben.
Nein, historisch ist Tell nicht belegt. Überhaupt, es gibt in der Sprachforschung sogar die Meinung, dass Tell, das Wort Tell, eigentlich im negativen Sinn für den Tor steht, für einen so einen leicht debilen Idioten, der halt aus irgendeinem Tal gekommen ist und der wusste auch gar nicht, was da abläuft und ist an diesem Hut vorbeigezogen, ohne eigentlich zu wissen, was da läuft. Diese Geschichte wurde ja von Goethe an Schiller weitergegeben. Goethe hat ja die sogenannten Schweizer Reisen gemacht und hat von dieser Saga gehört. Und Schiller war ja damals in diesem, Deutschland war ja auch im Aufbruch 1848 oder
17. Das war ein Revoluzzer.
Das war ein Revoluzzer. Schiller war ein richtiger Revoluzzer. Goethe ist eine sehr spannende Figur. Ohne Schiller wäre Goethe vielleicht, Weil Goethe hat schon richtig gute Sätze rausgehauen, aber der Freigeist war Schiller und damals war ja alles in so revolutionären Bewegungen. Da hat Schiller dann diese Figur genommen, diese Saga, und hat das eigentlich dann auf den deutschen Widerstand übertragen. Und natürlich, ein Land lebt ja von Sagen und Mythen. Und das ist auch gut. So wie unser General Guisan, der hat sich dann auch im Zweiten Weltkrieg mit der Offiziersgesellschaft auf den Rütli versammelt und den Geist der alten Väter beschworen, die damals den Eid auf das Land, das war nicht der Eid auf die ganze Schweiz, ich meine, die Schweiz gibt es erst seit 1848, beziehungsweise nach dem Wiener Kongress. Und das ist auch hochinteressant. Davor war die Schweiz ein Staatenbund und wurde dann 1848 ein Bundesstaat, so wie die Deutschland dann auch zu einer Nation ausgerufen wurde. Das sind alles so Prozesse. Davor war jeder Kanton ein eigener kleiner Staat mit eigenem Münzwesen, eigenem Zollwesen, eigener Armee. Und wovon die Stände vor allem gelebt haben, war das Söldnerwesen. Die haben einfach ihre Bauernbuben an fremde Heere verdingt. Damit hat man gearbeitet. Das gab bei uns im Zug den Zurlauben. Das war ein Offizier in den Diensten des französischen Königs. Und der hat dann zum Dank den Salzhandel bekommen. Also ich rede jetzt von 1780, 90 rum. Und der hatte so wie Prigozhin eine kleine Armee. Und die hat er dann verliest an verschiedene Mächte. Deshalb war der überhaupt nicht glücklich, als dann Napoleon in die Schweiz eingefallen ist, der sehr dazu beigetragen hat, dass wir dieses Land, dieses politische, wie soll ich sagen, Gebilde haben, wie wir haben. Das hat Napoleon dann wieder auf den Weg gebracht. Und die Helvetik, die hat sich gestritten, die haben sich ja so gestritten am Wiener Kongress, die wollten eigentlich eher Metternich folgen, der nach wie vor sagte, hey, die Schweiz, da ziehen wir durch mit unseren Heeren und holen da die Jungs. Und das war Zar Alexander, der dann gesagt hat, nee, die Schweiz wird eine Pufferzone und da ziehen keine Heere mehr durch. Und das war ein großes Glück. Also bei uns war es sogar noch ein russischer Zar. Der, wobei natürlich auch, da war ein Frédéric Dullard, ein Lehrer aus dem Lausanne, der ihn beeinflusst hat, weil er sein Lehrer war. Und ja, die Schweiz ist, war immer so ein Stachelschwein, hatte immer eine Sonderstellung, ging immer einen eigenen Weg, selbst im Deutsch-Römischen Reich hatte die Schweiz eine Sonderstellung, also die Schweiz, die Eidgenossenschaft. Und deshalb mögen wir auch keine Führer. Also der Leader ist eigentlich das Volk. Das Volk muss befragt werden. Dieses Denken, das ist Jahrhunderte alt, selbst die Führer der verschiedenen Kantone, die mussten sich untereinander immer abstimmen. Wir hatten keine Führer im Sinne von Könige, die uns dann angeführt hätten.
Deshalb, ist ja auch wieder eine gute Pointe, die immer mal wieder dann genutzt wird. Also ich erinnere mich jetzt an Christoph Maria Herbst, der dann, ich glaube, in dem Film Der Wichser dann dem Kommissar anbot, darf ich mich Ihnen als Führer anbieten? Und alle anderen so, nee, das hat man schon. Er hat dann auch dann diesen Hitlerbart. Und also das ist interessant, ne? Aber es gibt dann heute doch immer noch diese Persönlichkeiten, die einen Führer haben wollen. Also die Leute, das ist ja auch eine Verantwortungsabgabe. Ich gebe meine Verantwortung über mein eigenes Leben an andere ab. Wenn dann was schief läuft, dann bin ich ja nicht schuld. Ich hab ja nur Befehle befolgt. Und der andere ist dann derjenige, den es trifft. Aber der ist dann meistens nicht mehr zu bekommen.
Ja, Demokratie fordert ja ein, dass du am politischen Geschehen teilnimmst. Du nimmst teil. Du bist auch gefordert, an diesem politischen Prozess Anteil zu nehmen, mitzugestalten. Das ist eigentlich unangenehm. Das ist ja auch Arbeit. Deshalb sehnt man sich wahrscheinlich auch nach Führerpersönlichkeiten, die alles in die Hand nehmen und der wird es schon richten. Und es gibt Leute, wo ich so denke, es wäre manchmal wahrscheinlich einfacher, wenn es so den guten Führer gibt. Für mich ist Henry der VIII. Immer so ein Beispiel. Der war, glaube ich, so 15, 20 Jahre lang ein richtig guter König. Also mit allen Vor- und Nachteilen. Und dann hat er irgendwie halt aufgrund von seinen Syphilis-Erkrankungen und was er alles noch hatte, sogar an Pest erkrankt, wurde der wirr im Kopf und hat dann halt die eine oder andere Frau, die an seiner Seite war, dann umgelegt. Der war dann wirklich auch dick und fett und ist aus dem Leim gefallen, aber davor war er sportlich und alles und ein spannender Tudor. Und ich glaube, diese Sehnsucht, dass jemand uns an die Hand nimmt und uns führt, das war Corona im besten Sinne. Da hat man plötzlich, hat die Bevölkerung gesagt, nehmt uns an die Hand. Einer sagt an und dann machen wir alles, weil sonst sterben wir. Und da bin ich natürlich mit meinem Wesen, so wie ich aufgewachsen bin, mit Debattenkultur, so, stopp, Moment, also ich würde gerne schon noch gefragt werden, weil wir, aber das ist so, halt die Klappe, du Arschloch. Du hast ja eh keine Ahnung. Sag, ja, aber Moment mal, ich habe ein Gefühl. Gefühl, wie kommst du da? Ich habe dann auch immer gesagt, der beste Indikator für eine Risikoeinschätzung ist der Bauch. Und ich habe genug Bauch, um das.
Ja, dann stimmt wohl was mit deinem Gefühl nicht. Ja, jetzt genau. Auch wieder so ein Zitat aus der Comedy.
Und da waren Leute wirklich in Angst und Schreck und deshalb wollten sie den Führer. Und ich glaube, man will diese Führerfiguren, die sucht man. Das ist aber nicht verwerflich. Es ist, ich glaube,
scheint es in der menschlichen DNA drin zu sein.
Ja, scheint so. Aber ich glaube, dass die einfachen Leute, die wirklich hart arbeiten, die haben das Problem weniger. Da kommen wir wieder aufs System zurück. Wer sind eigentlich die Leute, die wirklich dem ganzen System was abgewinnen? Das sind die Systemlinge, weil sie glauben, ich gehe im System, gehe ich die Stufen hoch, dann bin ich irgendwann bla 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 und dann bin ich Akademiker und wenn ich mich schön an die Spielregeln halte, dann verdiene ich auch noch Geld. Aber als Akademiker tue ich den Teufel, mich gegen das System zu wenden, weil dann stürzt sich sofort ab. Und deshalb haben genau viele Akademiker die Schnauze gehalten. Juristen, die eigentlich um die staatspolitische Gerichtsbarkeit oder um die rechtlichen Situationen hätten wissen müssen, die haben ja niemand irgendwas gesagt. Das ist auch hochinteressant. Das ist, ja, ich bin kein Staatsrechtler, ich mache Scheidungsrecht oder Obligationsrecht. Sage ich, ja, aber die grundsätzlichen Staatsformen musst du doch kennen. Und deshalb sage ich auch Augen auf. Da sind wir dann wieder, wir müssen die Augen aufmachen. Wen wählen wir? Deshalb ist der einzelne Bürger schon gefragt. Ich wäre dafür, dass man Parteien abschafft und tatsächlich Menschen wählt, wo man sagt, ah, dem vertraue ich, ah, das hört sich sehr spannend und gut an. Und auch Menschen, die bereit sind, auch mit anderen zu verhandeln, zu reden. Das war wie nannte man das in der Schweiz? Man hat versucht, immer Lösungen zu finden. Und das waren alles keine Berufspolitiker, sondern die kamen aus ihren Berufen und haben dann halt tatsächlich die Bevölkerung auch vertreten. Und das, Persönlichkeiten, das brauchen wir. Wir brauchen keine Schreibtischtäter und Beamte. Das ist das große Problem.
Aber dieses ganze Schauspiel, was Sie gerade beschrieben haben, wird ja aufgeführt im Fernsehen im Wesentlichen. Oder halt angeschlossene Printmedien natürlich auch noch. Dann haben wir einerseits die Leitmedien, die auch immer noch, sagen wir mal, 80% der Bevölkerung bedudeln. Und dann vielleicht inzwischen 20% andere Medien ungefähr. So, aber jetzt ist ja die Frage, eigentlich sollten ja die Medien eine Aufgabe wahrnehmen, vor allen Dingen auch die staatlichen Medien. Ja, also wenn, also das ist, sie sollen ja eben keine staatlichen Medien sein, sie sollen ja öffentlich-rechtliche Medien sein. Genau. So, und sie werden aber irgendwie über eine Staatsstruktur finanziert. Bei uns ist das die GEZ, in der Schweiz gibt es was Ähnliches. Genau. Wie heißt das?
Genau, sie auch.
Ich weiß nicht, aber wie heißt das bei Ihnen?
Seraphe, glaube ich.
Okay. Ja. Und jetzt gibt's ja schon seit Ewigkeiten Bestrebungen, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz als auch in Deutschland, diese GEZ-Gebühren abzuschaffen, weil man könnte das sagen, das ist also ähnlich wie beim Handwerker. Also wenn der Handwerker keine vernünftige Arbeit leistet, dann kriegt er kein Geld von mir. Aber anders ist es jetzt bei der GEZ-Gebühr. Das heißt, also ich zahle eine pauschale Gebühr, da kommt ein Handwerker, der kloppt mir hier alles klein und macht das Gegenteil von Heile, dann sage ich, nee, also für die Leistung gibt es nun wirklich kein Geld. Dann sagen die, nee, du musst aber trotzdem bezahlen. So, und jetzt versuchen die also, die GEZ-Gebühren abzuschaffen. Das klappt nicht so richtig. Haben Sie da eine Idee? Also kann man die Rundfunkgebühren abschaffen? Kann man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie erneuern? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Also, Sie haben es auch gesagt, Leitmedien, eben, leiten. Also,
Sie können es auch wahlweise mit D schreiben, ne?
Genau,
also
oder Begleitmedien. Und genau, was ist der Staat? Wer ist der Staat? Was wollen wir
auf dem Weg? Also wenn Sie, ich habe so das Gefühl, also dass bei vielen Politikern das im Untergrund so mitschwingt. Also klar. Wir sind die Guten.
Wir wissen, wo es lang geht. Und bei uns gibt es jetzt die Halbierungsinitiative. Das heißt, man will nur noch die Hälfte zahlen für die GEZ. Das Problem ist aber eigentlich, es wird nicht die Lösung sein, weil das Problem ist, momentan kürzt das Schweizer Fernsehen, also die Beamten, die das führen und die vom Fernsehen machen, keine Ahnung haben, meiner Meinung nach, die kürzen eigentlich Stellen und sparen ein, etc. Ich sage, sprengen, alles ein, also wirklich sprengen und neu aufbauen. Und wirklich so, dass man sagt, okay, komm, wir versuchen das. Natürlich kann man sagen, private Medien werden auch gelenkt, weil da steht ein Investor dahinter, aber dann kennt man wenigstens den Investor, dann kennt man wenigstens sein Denken. Und wenn man jetzt tatsächlich öffentliche Gelder investieren möchte für, ich sage jetzt mal, Nachrichtensendungen, Filme, bla bla bla, dann muss man das halt mal richtig diskutieren, wie will man das machen. Ich glaube einfach mit den Geldern, in der Schweiz jetzt 1,4 Milliarden, könnte man schlaueres Fernsehen auf den Weg bringen, was wirklich spannend ist, wo ich eben sage, ich möchte ein Fernsehen haben, wo man, wenn man eine Informationssendung hat, dass man alle Meinungen hört, dass der Zuhörer selber entscheiden kann, was will ich davon nehmen, womit setze ich mich auseinander, wie entmündigen ja den Bürger ständig. Also wenn man sagt, die Russen nehmen Einfluss auf das politische Geschehen, sage ich ja, wie sollen die denn Einfluss nehmen? Wenn der Bürger mündig ist, sagt er, ja, ihr könnt mich so voll hacken mit Trollen oder so, wie ihr wollt. Das interessiert mich nicht. Ich bilde mir meine eigene Meinung. Und dieses Vertrauen muss halt einfach auch da sein. Und das ist das große Problem auch der Kunst. Das Subventionswesen würde ich auch abschaffen. Wenn ich zum Beispiel Projekte auf den Weg bringe, dann versuche ich Investoren zu finden oder kratze halt meine eigene Kohle zusammen und bringe das auf den Weg, weil ich eine Idee habe. In dem Moment, wo du dann aber öffentliche Gelder annimmst, dann überlegst du dir vielleicht zweimal, beiße ich die Hand, die mich füttert. Und das war auch während Corona so, weil sich viele gesagt haben, du, ich halte lieber die Schnauze, weil ansonsten verliere ich den Zugang zu den staatlichen Quellen. Und deshalb sind viele Menschen korrumpierbar. Meine Mama hat auch immer gesagt, ja, weißt du, du kannst gut reden. Für den einfachen Bürger ist es nicht so einfach, der verliert vielleicht seinen Job. Aber ich sage, Mama, ja, ich habe mir was erarbeitet und ich kann's vielleicht auch besser aushalten, weil ein gewisses Vermögen da ist. Aber ganz ehrlich, ich würde es auch tun, wenn ich ein kleiner Bürger bin. Und es sind ja nicht die kleinen Bürger, die sich nicht wehren. Im Gegenteil, das sind die, die auf die Straße gehen, an die Demonstrationen. Das war sehr ungewöhnlich für die Schweiz, wie viele Menschen an Demonstrationen gegangen sind, und zwar Hunderttausende. Ach gut, die Medien haben dann erzählt, es sind ein paar 10.000 Verrückte. Nein, da waren Großväter, Kinder, Familien, da waren alle unterwegs, weil sie gesagt, da stimmt was nicht. Und das waren die, und von den hart arbeitenden Menschen wie Maurer oder Straßenbauer, oder, da hat man ganz klar gesagt, nee, die sollen schon gucken, dass der Betrieb einigermaßen noch stimmt. Also die müssen jetzt nicht wegen Corona zu Hause bleiben und Homeoffice machen. Also ich sage jetzt mal, das Loch zu Hause in der Wohnung bohren, weil ich dann sonst nicht überlebe. Das hat mich so aufgeregt, weil man da auch wieder dieses Klassendenken, wo ich so, hallo? Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, ich glaube, Staat, ich merke, dass mich das eigentlich immer mehr stört. Also staatliche Strukturen, eine Ordnung auf den Weg bringen, dass die Gesellschaft sich auch, ja, das haben wir ja eigentlich über die Gesetze. Die sind eigentlich das Bundesgesetz oder auch das, wie heißt es bei euch, Grundgesetz, ist eigentlich eine super Grundlage. Vieles sehr durchdacht.
Aber es hält sich keiner mehr dran, das ist das Problem.
Ja, das ist das Problem. Es wird einfach ein bisschen interpretiert, mal so, mal so. Ich glaube, wenn man sich
auch mal... Es gibt ja bei einigen Sachen keine Interpretationsfreiheit. Dann wird dann gesagt, wir müssen das jetzt mal aussetzen. Also wir müssen das für die Zeit dieser Katastrophe, dieses Notstandes, müssen wir das dann aussetzen, weil da ist jetzt Schnelligkeit gefragt. Und wenn man dann in die Geschichte zurückschaut, das hat immer so angefangen. Also ich proklamiere einen Notstand, nötigenfalls lasse ich da jemand den Reichstag anzünden oder also irgendwas finde ich immer. Wenn es der Klimanotstand ist, im Zweifelsfall, der jetzt auch demnächst wahrscheinlich auf uns zukommen wird, und dann sage ich, da müssen jetzt aber ganz dringend einschneidende Maßnahmen gemacht werden, und dann wird ein ganzer Blumenstrauß an Grundrechten aberkannt. Und also dann braucht es ja eigentlich genau diese philosophische Hilfestellung, die eigentlich ein Kabarettist macht. Also das heißt also, immer wieder dran zu erinnern, was sind eigentlich denn meine Grundrechte, was sind denn die Basisrechte? Aber so wie Sie reden, heißt das ja schon, Sie haben sich ja schon weit von dem gewollten Narrativ verabschiedet. Und wann hat denn das begonnen? Also wann haben Sie gesagt, also irgendwie stimmt hier etwas ganz Grundsätzliches nicht?
Ich glaube, das war schon immer so. Es gibt ein spannendes Moritat von Cäsar Kaiser. Vor 60 Jahren hat er das gesungen. Also das Geschäft mit dem Tod ist ein sicheres Geschäft. Da geht es um Schlagzeilen. Und ich glaube, die Propaganda, die war immer da. Das Problem ist einfach heutzutage, es ist alles schneller geworden über die sozialen Medien. Und wenn du natürlich dabei sein willst, dann musst du dich ganz dringend an gewisse Veränderungen auch halten. Politiker werden ja auch wie Säue durch die Gassen getrieben. Und wehe, sehe, du sagst, ich bin gegen Gendern, gegen Vogue, gegen Bewegungen, die jetzt ein, da, oder Klima geht gar nicht. Naja, ja, genau, ich muss erneuerbare Energien. Ich habe ja gar nichts gegen erneuerbare Energien, aber ich sage immer, wir haben viele Technologien, die haben sich über die letzten Jahrzehnte so großartig entwickelt. Ich meine, früher ein alter Amerikaner hat 25 Liter geschluckt. Heute hast du Autos mit einer Leistung von 400-500 PS.
Und ach, er will auf Autos raus. Ich dachte so, der Amerikaner, der hat auch ganz genau, trinkfest.
Der braucht noch 5-6 Liter oder was auch immer. Das heißt, das ist so alles Ideologien behaftet. Und eben auch mit Klima, wo ich sage, diese ganze dämliche Debatte um CO2, das ist eine für mich, da würde ich jetzt wahrscheinlich einen Riesen oder löse ich einen Shitstorm, ist bescheuert, diese CO2-Debatte, weil wir reden von 0,04%. Und wenn es bei 0,02 wäre, dann wächst gar nichts mehr. Aber der Witz ist, man lenkt ab. Warum echauffieren sich die Grünen nicht, dass in der Ukraine oder wo auch immer, in Syrien, wo Tankanlagen in die Luft gesprengt werden, Munitionslager, so von wegen, naja, das ist natürlich alles CO2-neutral, was da in die Luft geht. Wir haben das große, große Problem, und damit bin ich groß geworden, Umweltschutz. Ich glaube, dass wir eine Luftverschmutzung haben aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der Kriege. Vulkane tun dann auch noch ihres zu, aber ich weiß nicht, was alles in der Luft rumschwirrt. Ich meine, da werden ganz eben, wie gesagt, Tanklager, Munitionsanlagen, Fabriken in die Luft gesprengt. Da kannst du ja mir nicht sagen, dass das nicht einen Einfluss hat. Und ich bin
Das machen die bestimmt umweltschonend.
Da gibt's dann auch einen
Beauftragten, wahrscheinlich so einen Umweltbeauftragten, der guckt dann vorher nach und überprüft das nochmal.
Und deshalb noch mehr Waffen und noch mehr Vernichtung und kaputt. Ich meine, ich bin in einer Zeit groß geworden, da haben die Seen gestunken. Die Flüsse waren die Kanalisation der Städte. Es gab den sauren Regen, es gab das Waldsterben, es gab alles Mögliche. Man hat von so vielen Dingen auch gesprochen, wo ich so denke, ja, das war schon immer so. Und wichtig war für uns oder für mich zu der Zeit, sorgsam mit der Umwelt umgehen. Aber ob ich jetzt, ja, das ist alles so politisch eingefärbt. Und wenn du dich nicht an das Narrativ, was uns so aufgetischt wird, wenn du dich daran nicht hältst, bist du sofort ein Leugner, ein Vollidiot, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich würde es gerne diskutiert haben. Ich finde es auch komisch, dass wir jetzt wieder mal weiße Weihnachten hatten und weiße Silvester. Wir haben Schnee ohne Ende.
Das ist das Klima.
Ja, also.
Also das Schöne ist ja, also das ist jetzt ja auch keine globale Erwärmung mehr, sondern sie sagen einfach, es gibt einen Klimawandel. Und da sind ja alle Richtungen offen. Das heißt, also es kann wärmer und kälter werden. Es ist aber auf jeden Fall Klimawandel. Also mehr Schnee, Klimawandel. Weniger Schnee, Klimawandel. Mehr Regen, Klimawandel. Weniger Regen, auch Klimawandel. Mehr Temperatur, Klimawandel. Weniger Temperatur, ebenso. In jedem Falle ist ganz wichtig, dass man Klimazertifikate kauft.
Genau.
Damit also dieser Klimawandel aufhört. Hat doch sehr viel mit einem Ablasshandel, mittelalterlicherweise. Und bei Ablasshandel denke ich sofort daran, da gab es irgendwann mal einen Martin Luther, dem hat das dann gestunken und hat gesagt, also da mache ich nicht mehr mit, und dann hat er irgendwann irgendwelche Thesen an so eine Kirchentür genagelt, und danach gab es einen 30-jährigen Krieg, und davor hätte ich dann jetzt aber Angst, dass ich sage so, das Ganze steuert wieder mal auf so ein Ereignis hin, wo dann also ein Großteil der Bevölkerung sagt, wir machen hier nicht mehr mit, und dann gibt es einen anderen Großteil der Bevölkerung, die sagen, ja, ich habe ja aber die dickere Keule in der Hand, also mehr Waffen als du. Und dann sagen die anderen, das wollen wir doch mal sehen. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, vor allen Dingen, weil wir uns dann nicht mehr mit irgendwelchen Schwertern bekämpfen, sondern dann geht das mit ganz modernen Waffen, die das Potenzial haben, diesen Planeten hier komplett zu entvölkern.
Ja, ich sage das in meinem Programm auch, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgefochten wird, das weiß ich nicht, aber der vierte auf jeden Fall mit Stöcken und Steinen.
Ja, wenn überhaupt noch.
Wenn überhaupt noch. Und das ist auch das, was mir natürlich Sorge bereitet, wo ich sage, da gibt es gewisse Politiker, die reden über den Atomschlag und über Atomkrieg, als wäre es irgendwie ein Game, was du zu Hause spielst.
Ja, und das ist ja gelaufen. Wie hieß er nochmal? Ich verdränge den Namen. Friedrich Merz. Friedrich Merz sagte, er hat keine Angst vor einem Atomkrieg. Und das, mein allererster Gedanke war, sollte ich ihm nicht mal empfehlen, also einen guten Psychiater, den ich da vielleicht kenne oder sowas in Richtung, weil also Angst hat ja was, ist ja eine wichtige Funktion, die wir haben. Also sie warnt uns vor Gefahren, die da kommen könnten, weil wir aus unserer Lebenserfahrung gelernt haben, dass das ein oder andere vielleicht gefährlich sein könnte. Und wenn ich davor keine Angst habe, ja.
Ich empfehle diesen ganzen Politikern immer, macht mal eine schöne Klassenreise eine Woche an die Front, wo sie richtig scheppert. So. Und dann nehmt noch eure Kinder mit. Ich bin überzeugt, dass, wenn die Politiker das mitbekommen würden, wenn sie mal im Schützengraben sitzen, würden gewisse Konflikte ganz schnell enden. Ich meine eben, wie gesagt, ich habe auch Verwandtschaft, die haben Krieg erlebt. Und der Witz ist, die bekommen einen ganz komischen Blick und wollen eigentlich gar nicht über Krieg reden, weil sie sagen, es ist so grausam und so schlimm, man will es nie, man wünscht das niemandem. Deshalb sage ich auch, mir ist es scheißegal, wer jetzt schuld oder nicht schuld oder was die Gründe oder das Morden muss aufhören. Und wenn ich sage, ich wünsche mir, dass Frieden einkehrt, dass die einfach irgendwie wieder einen Ansatz finden, wie hört das Morden auf? Und wenn ich dann als Putin-Versteher bezichtigt werde oder was auch immer als Vollpfosten, dann denke ich immer, worüber redet ihr? Es kann doch nicht sein in der heutigen Zeit, dass wenn ich über Frieden rede, dass ich eigentlich als Vollidiot betitelt werde.
War das schon jemals anders?
Friedensbewegung wurde früher belächelt. Ich habe sie auch belächelt früher.
Fünfte Kolonne Russlands, 80er Jahre.
Ja, ich war Soldat, ich war Panzergrenadier. Ich habe auch gesagt, ich leiste meinen Dienst für mein Land. Holla die Waldfee. Aber in dem Moment, wo dann über Atomschlag gesprochen wurde, da habe ich mich dann zu Wort gemeldet als Soldat und gesagt, Entschuldigung, also was wollen wir dann noch verteidigen? Da haben sehr viele gelacht, aber auch viele nicht. Und das ist ja genau der Punkt. Ich habe immer Fragen gestellt und das ist auch wichtig, dass wir Fragen stellen. Und das erschüttert mich wirklich, dass gewisse Leute eben, Sie haben es erwähnt mit Friedrich Merz, dass die so nonchalant darüber gehen und mehr Waffen sichern ganz bestimmt nicht den Frieden. Mir soll jemand das Gegenteil beweisen.
Ja, die sichern auf jeden Fall erstmal den Umsatz der Leute, die die Waffen herstellen.
Das ist auch das Denken von, wie heißen sie da, die Waffenfabrikation in Rheinmetall. Die haben ja ihr Umsatz verdoppelt. Die haben momentan Champagnerstimmung. Nur, ich finde, da geht man auf sehr dünnem Eis. Aber auf der anderen Seite bin ich auch, ich sag jetzt mal, ich bleib positiv, weil diese schnellen Medien haben insofern natürlich den Vorteil, wir erfahren viele Dinge auch viel schneller. Viele Dinge wurden früher aufgebaut und im Stillen und Heimlichen auch auf den Weg gebracht, was heute wahrscheinlich auch geschieht. Aber trotzdem, es gibt viel schneller irgendwo ein Leck. Und deshalb glaube ich auch, ich habe keine Angst vor einem großen Krieg. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube auch, dass zwischen Russland und Amerika gibt es bereits schon Arrangements. Ich kenne jemanden von Nord Stream, der hat mir eine spannende These erzählt, wo ich so denke, okay, wenn das so kommt, dann werde ich schmunzeln, weil dann hat das anscheinend gestimmt, was du damit bekommen hast. Und diese Deals sind schon bereits gemacht, wahrscheinlich.
Ja, ich bin nicht ganz Ihrer Meinung an der Stelle, weil...
So, jetzt machen wir Interview aus.
Ja, also Sie haben ja gesagt, Sie kennen Leute, die Krieg miterlebt haben. Und es ist die Frage halt, ob man Krieg direkt oder indirekt miterlebt. Also meine Eltern waren direkte Kriegsgeneration. Die haben mit 12, 14 Jahren haben die den Krieg noch erlebt, den Zweiten Weltkrieg. Und das, was man halt an Kuriositäten, an Spleens mitbekommt, was die Eltern so haben. Also mein Vater hat sich nach jeder Schraube gebückt. Man könnte das ja nochmal brauchen. Es gibt, glaube ich, bei meinem Onkel immer noch die Räder, die sie damals bei einem Flug beim abgestürzten Jagdbomber abgeschraubt haben, der irgendwo im Wald lag. Und dann haben sie diese Flugzeugräder als Handkarrenräder benutzt, ne? Und um halt irgendwie dann aus dem Osten, also Schlesien, hierher zu kommen, in den Westen. Also all diese Sachen, diese Geschichten sind ja da. Und über mich werden ja diese Sachen auch an die nachfolgende Generation weitergegeben. Also meine Kinder bekommen das ja wenigstens in Teilen auch noch so mit. Und ich denke, dass also viele Eigenschaften, wenn man so, sagen wir mal, auf Sicherheit gepolt ist bei bestimmten Sachen, das mag sicherlich auch in dieser Zeit liegen. Also, dass ich das mitbekommen habe, wie meine Eltern waren. Und die sind ja nur so gewesen, weil sie halt einen Knacks durch den Krieg mitbekommen haben.
Genau.
Das heißt also, Krieg schädigt ja nicht nur direkt die Leute, die dabei sterben, und die Leute, die ansehen müssen, wie andere sterben, also die direkte beteiligte Generation, sondern auch über Generationen hinweg. Also für mich ist immer unverständlich, wie man so leichtfertig mit diesem Thema umgehen kann. Also da sind wir schon wieder bei Politik, und das man könnte verzweifeln, also welche Politiker da unterwegs sind, also mit wie viel Ahnungslosigkeit man dann doch in Ämter kommen kann. Da sind wir schon jetzt schon fast wieder bei Humor.
Mhm. Ich glaube, also, es hat auch was mit Verdrängung zu tun. Also weißt du, wissen Sie, meine Informationen sind, das ist der Opa meiner Frau. Der war wirklich, der war halt an der Ostfront. Und diese ganzen schlimmen Geschichten, die er erlebt hat, die schwingen ja mit in der Familie. Also mit Flucht etc. und. Und ich habe viele Geschichten erfahren von meinem Opa, der war einfach an der Grenze. Und er hat mir damals schon sehr viel erzählt. Also der schlimmste Feind war der innere Feind. Das war nicht mal die Wehrmacht oder Hitler. Man hatte Angst vor dem inneren Feind, vor den Kollaborateuren, vor den Verrätern, die Nazis, die auch in der Schweiz existiert haben. Und ich habe viel über meinen Opa schon erfahren, auch mit Nazigold, mit der Rolle der Schweiz, die sie im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Das war für mich, als der Bergier-Bericht geschrieben wurde, Bergier-Bericht hat sich mit der Rolle der Schweiz auseinandergesetzt im Zweiten Weltkrieg, das waren für mich keine Neuigkeiten. Ich habe sie mitbekommen von meinem Opa, und das ist genau das, was Sie erzählen. Sie geben Wissen und Geschichten an ihre Kinder weiter. Die habe ich auch mitbekommen. Deshalb umso wichtiger, dass eigentlich unsere Kinder noch mit dieser Generation, die leider Gottes jetzt wegstirbt, dass sie eigentlich konfrontiert werden. Und deshalb muss man eben die Menschen oder die Schüler oder die Jugendlichen oder wen auch immer, man muss sie mit Zeitgenossen konfrontieren. Ich sage ja auch immer kabarettistisch gesehen, ich bin ein Alien aus einer anderen Zeit. Das heißt, ich bin mit flachen Witzen, mit Altherrenwitzen, mit schmutzigen Witzen groß geworden. Das war normal. Sexismus hat bei uns dazugehört. Nicht, dass ich alles gut heiße.
Dürfen Sie es eigentlich, also wir wechseln das Thema, das ist ein sehr schweres Thema gewesen, lassen wir das mal.
Ja, ich habe gemerkt.
Es gibt diesen einen Witz, wo ich dann so dachte, darf er den eigentlich jetzt auch noch so sagen? Also Sie sagen dann immer, ja, mein Opa hat mir das erzählt, also der ist jetzt nicht von mir, der Witz, der kommt immer von jemand anders. Und also das war, glaube ich, mit den Frauen und der Schrotflinte, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau. Mein Vater hat den Witz, das war der Lieblingswitz meines Vaters. Was hat eine Schrotflinte und eine Frau gemeinsam? Man kann sie in der Mitte knicken, von hinten den kannst du natürlich nicht mehr bringen. So, ich erzähle ihn genauso auf der Bühne, weil wir leben in einer Empörungsgesellschaft.
Aber das ist doch, ich meine, warum darf ich diese, also hatten Sie das gesagt oder jemand anders, Witze sollen ja verletzen, weil sie etwas verletzend sind, natürlich in einem gewissen Rahmen, sind sie auch komisch. Wenn sie nicht verletzend wären, wäre die Komik raus.
Also es kommt ganz bestimmt nicht von mir, aber ich behaupte, Witze sind ein Ventil. Es gibt viele Dinge, die sind so unfassbar schwierig, oder ich meine, nach den ganzen 9/11-Geschichten kursierten ja Witze, die waren so hammerhart, die wollen wir jetzt nicht erzählen, aber
also, das war so. Worum ging es denn da? Also was ich immer schlimm fand, war, Leute haben Witze über sogenannte Verschwörungstheoretiker gemacht und haben sich kaputt gelacht. Und man sitzt dann daneben und denkt so, um Gottes Willen, du hast jetzt gerade öffentlich zelebriert, wie ahnungslos du zu dem Thema bist. Also das,
ja, aber eben, das ist ja eine Form, wie man mit Dingen klarkommen will. Und es soll ja eigentlich auch dazu einladen, dass man vielleicht das eine oder andere dann auch diskutiert. Ich meine, ich nehme immer das Beispiel von Luke Mockridge. Wenn Luke Mockridge diesen einen Witz erzählt von dieser... es geht um Schwimmer, glaube ich, ohne Füße und Beine, so. Dann musst du dir gut überlegen, wo erzähle ich einen Witz? Kann ich den öffentlich erzählen in einer Show oder so, oder erzähle ich den dann vielleicht irgendwo anders? Ich sage ja immer, jeder Mensch, wie auch immer er ist oder getaktet ist oder behindert, verlangt ja eigentlich vielleicht auch ein Stück weit Gleichberechtigung. Wie gesagt, ich mache mich nicht über Sexualität bei Schwulen lustig, sondern über Manierismen. Und ich finde das ja, das sind Farben. Aber natürlich ist es eine Diskussion. Und das ist eine Diskussion, die ich mit den Kindern auch führe, auch Sprache. Es gibt eine Gassensprache, es gibt eine Sprache zu Hause und es gibt eine Sprache, wo ich mich einfach auf die Sozialität einstelle. Und dieses Feingefühl, das muss man eben entwickeln. Und dann weiß man, dass man beim anderen, beim einen oder anderen mal auch einen Witz raushauen kann, der wirklich unter jeder Kanone ist, aber es ist eben, wie gesagt, ein Ventil vielleicht, keine Ahnung.
Was ist mit dem Pharmazeutenwitz? Also wo Sie den, sagen wir mal, selbst pharmaabhängigen Pharmavertreter dann mimen, können Sie den auch dann vielleicht bei, wie nehmen wir denn, bei BioNTech oder bei Pfizer bringen?
Ja, natürlich. Ich wurde ja von Big Pharma sehr oft auch eingeladen im Sinne von engagiert. Und der große Wunsch war immer, bitte spielen Sie diese Nummer vom Pharma-Referenten. Und warum? Weil es genau so ist. Wo ich einfach sage, also es ist nicht wahr, dass ein Drittel aller Patienten an den Nebenwirkungen von Medikamenten stirbt. So, das ist aber so. Also ich habe viele Tatsachen auch drin. Und das ist ja eben genau diese Unverträglichkeiten. Es gibt Leute, die, ich bin nicht gegen Schulmedizin. Es gibt ganz bestimmt Medikationen, die helfen dem einen, beim anderen ist es nicht gut. Dann zum Beispiel auch körperliches Größe oder Gewicht. Das ist doch entscheidend, was ich da rein in den Körper reinjage. Aber anscheinend bei dem Cyanuren Peaks hat man ja immer dieselbe Ampulle, hat man da reingeschossen.
Ja, ja, das ist dann der Standardmann. Ne? Also das hat mir eine Pharmareferentin erzählt. Die nutzen immer exakt dann halt den Durchschnittsstandardmann, witzigerweise auch, und nicht die Frau.
Genau.
Das heißt, die Frauen sind schon benachteiligt, weil sie generell, würde man sagen, etwas geringeres Gewicht haben, da geht es nämlich schon los, und darüber dann halt auch die Dosis in eine entsprechende höhere Wirkung entfaltet. Ne?
Genau, und also, es ist ein Geschäft, das muss man ganz klar sagen. Also da werden teilweise, ich meine, man ist über gewisse Medikationen dann darauf gekommen, dass dieses Medikament eigentlich gar nicht explizit für das genutzt werden konnte, wofür man es eigentlich angedacht hatte, aber plötzlich eigentlich aufgrund der Nebenwirkungen sehr gut war dann für eine ganz andere Geschichte. Und es gibt ganze Teams, die darüber reden, was könnten wir jetzt wieder auf den Weg bringen, womit wir Geld verdienen. Das ist ein Geschäft und das ist keine Verschwörung, das ist ganz normal. Und die haben sich weggeschmissen, die hatten so viel Spaß. Und es gibt ja auch Kongresse.
Aber das erinnert mich doch ziemlich stark an, also das heißt, also wir haben da Leute, die scheinen ja irgendwie ihr Tun nicht zu reflektieren. Also das ist ja eigentlich nicht lustig, was sie da tun. Also wenn sie sich darüber wegschmeißen, dass sie so und so viele Leute von ihren Kunden schädigen und das ist ihr Geschäft.
Ich glaube, das ist die Perversion einer Gesellschaft. Ich glaube,
das erinnert mich doch an einen Adolf Hitler, der sich dann die Filme von Charlie Chaplin, nämlich den Diktator, dann also mehrfach angeguckt haben soll und sich da köstlich drüber amüsiert hat. Und dann frage ich mich doch, merkst du noch was? Also
ja, das ist ja eben genau die Frage, wo kann man die noch abholen? Weil die sind ja entweder außer sich oder haben sich komplett verloren. Ich habe mich komplett verloren, habe ich auch schon erlebt. Einfach in einer anderen Situation. Das war für mich nicht schön, das war für meine Umgebung auch nicht schön. Wo ich einfach auch das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr der ich bin und ich weiß auch nicht mehr genau, wer ich bin. Es ist eine ganz schlimme Erfahrung gewesen. Da habe ich mich irgendwie reingeritten, das ist dann halt so über ein, zwei Jahre so geschehen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man gute Menschen um sich herum hat, die einen begleiten und auch immer wieder helfen, dass du dich selbst reflektierst. Meine Schwester hat mir zu der Zeit, da war ich so um 34, hat sie mir gesagt, du, ich liebe dich, du bist mein Bruder, aber wenn du dich so weiterentwickelst, wirst du ein Riesenarschloch. Und das war ein Weckruf, wo ich so dachte, wovon sprichst du denn? Und ich glaube, dass gewisse Leute einfach einen Weg gehen und die haben nur Schulterklopfer da und lecker und alles super, was du da machst. Ich glaube, die spüren sich auch gar nicht mehr. Und deshalb geschehen viele Dinge, die geschehen. Ich glaube, dass es eben auch Leute gibt, die erschießen andere Leute und erzählen dann abends, wie der noch gewinselt hat und die lachen sich drüber, dass der andere gewinselt hat und in Todesangst war und hey, solche Augen. Der Mensch ist ein sehr merkwürdiges Geschöpf. Ich glaube eben, in uns ist sehr viel Gutes, sehr viel Liebenswürdiges, aber eben weil wir ja eine perfekte Schöpfung sind, tragen wir eben auch das Böse, das Schlimme, das Widerwärtige in uns. Für mich, es gibt oft Leute, die sagen, ja, wenn Gott wirklich gut gewesen wäre, dann hätte er doch eine schöne Welt geschaffen. Nein, Gott hat eben, meiner Meinung nach, oder eine Welt geschaffen, wo wir uns entscheiden können, als Menschen, wohin geht die Reise. Und die Welt ist halt einfach als Schöpfung perfekt, weil sie alles uns anbietet, vom Schönen bis in die Katastrophe. Und ja, würde das eine fehlen, würde das andere nicht sein.
Also kein Licht ohne Dunkel, wenn man es nicht voneinander unterscheiden könnte.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es sind meine Gedanken. Ich sage auch immer, das, was ich heute erzählt habe, kann ja morgen der größte Irrtum sein. Ich glaube auch, dass man sich nicht so wichtig nehmen muss. Wie gesagt, wir reden jetzt, das ist ein Podcast, das hören sich viele Leute an. Und ich rate den Leuten immer, also hoffentlich hört ihr den Podcast bis zum Schluss, weil ich haue natürlich Dinge raus, die vielleicht falsch sind, ich falsch interpretiert habe, historisch vielleicht nicht korrekt sind. Aber das ist mein Standpunkt, also mein Sein im Jetzt. Und vielleicht sind morgen habe ich andere Erkenntnisse. Aber was ich nicht sein will, ist eine Fahne im Wind. Das auf keinen Fall. Dass ich sage, hey, ich gehe immer mit der Mehrheit. Das gebe ich meinen Kindern auch weiter. Sei immer mutig und standfest zu dir zu stehen. Und das bedingt natürlich hin und wieder auch mutig zu sein und zu sagen, da mache ich nicht mit.
Ja, das ist also, ich merke das, ne? Also Kinder möchten ungerne anecken, ne? Das heißt, sie möchten dann sehr gerne konform sein. Und die Kinder, die dann zum Beispiel eine Maskenbefreiung haben, weil sich die Eltern drum gekümmert haben, die wollten das gar nicht, weil die dann auffallen, sind die einzigen ohne dieses zusätzliche Lappenteil da im Gesicht da irgendwie. Nur spätestens dann im Sportunterricht fiel es dann auf, dass alle anderen Kinder, die dann die Maske im Sportunterricht tragen mussten, ich bekomme jetzt auch schon noch Blutdruck, wenn ich darüber spreche, weil ich ja, das sind ja dann Kollegen, die das veranlasst haben. Also ne, das die Würde des Menschen, wo ist die Würde der Kinder? Ja, also ist ja unglaublich, was sie da gemacht haben. Also dann gibt es aber dann diese ein, zwei Kinder, die dann nicht die Maske tragen müssen, weil sie dann Attest vorgezeigt haben. Das geht so nicht. Ja, und alle anderen Kinder beneiden sie dann und dann merken sie, oh, doch nicht so ganz falsch, was die Eltern da gemacht haben. Ne? Es ist sehr, sehr schwierig, den Kindern, die ja auch unter diesem Konformitätsdruck leiden, das irgendwie mitzugeben, dass es nicht immer richtig ist, mit der Masse mitzuschwimmen.
Ich sage immer, wenn schon ein Furz durch die Hose geht, dann nützt auch eine Maske nichts. Also es gibt einfach ein paar physikalische Gesetze und dann muss man sich auch nur mit ein paar Virologen unterhalten, wie sehr.
Aber Sie wussten schon, dass das in der Debatte war, ne? Dass das auch noch.
Ja, natürlich auch.
Nein, dass ja auch Corona über die Winde aus dem Hintertal auch noch weitergegeben werden konnte. Das
das haben Sie nicht gehört.
Das haben Sie nicht gehört. Das war ja für mich als Biologe, also ich dachte so, jetzt wird's aber interessant. Und ich weiß nicht, ob Sie das, das wäre was für Ihren Pharmavertreter. Wir sind ja Neumünder, ne? Also es gibt also die Protostome, das sind die Urmünder und wir sind ja die Neumünder. Und als Neumünder ist es ja so, dass also ursprünglich mal, also dieses kleine Embryo, da hat sich dann die Flussrichtung des Magen-Darms geändert. Das heißt also, das, was früher Mund war, ist heute das Hinterteil. Das, was heute das Hinterteil ist, ist ja früher, das ist dann halt früher der Mund gewesen, ne? Also, weil sich einfach die Fließrichtung im Magen-Darm-Trakt geändert hat. Als Biologe suche ich ja immer nach Verbindungsstücken, nach dem Missing Link zwischen der Evolution, die da stattgefunden hat. Und wie soll ich sagen? Also ich bin mir so bei einigen Fällen ziemlich sicher, gerade bei uns in der Politik, dass ich da so eventuell diese fehlenden Links gefunden habe. Also das, also ja.
Ja, es kommt viel Scheiße aus dem Mund teilweise. Ja, also profan ausgedrückt. Ja.
Okay, Herr Riemer, was würden Sie denn dem geneigten Zuschauer noch mit auf den Weg geben wollen, weil ich gucke auf die Uhr, wir sind schon in der fortgeschrittenen Zeit, was würden Sie denn sagen, was unbedingt wichtig ist in dieser heutigen Welt?
Genau das, was wir heute gemacht haben. Wenn man auf Besuch geht, sich darüber freuen, dass man sich austauschen kann, dass man mit Humor über viele Dinge auch spricht, dass man den Widerspruch auch wagt und auch Widerspruch duldet und etwas mit nach Hause nimmt, wo man sagt, denke ich drüber nach, ohne dass man gerade sauer wird. Und ganz, ganz wichtig, sich immer wieder bewusst werden, wir leben in einer schönen Welt. Also den Blick vom Handy weg, hinaus in die Natur. Und ich glaube einfach, dieses sogenannte, ich glaube, in Japan gibt's das sogenannte Waldbaden. Man geht 2 Stunden lang spazieren im Wald. Und das bewirkt so viel Positives. Das Atmen verändert sich, es kommen viele positive Gedanken. Und ich glaube, sich einfach auch hin und wieder von den Medien befreien, im Sinne von, ich mache heute einen medienfreien Tag, Handy weg, keine Nachrichten. Ich wende mich meinem kleinen, großen Glück zu. Das sind meine Menschen, die ich um mich herum habe. Einfach in die Augen gucken. Und wenn ich meiner Frau in die Augen gucke, ganz ehrlich, wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet, aber ich weiß, das waren die 2 schönsten Augen, die mir damals in Australien im Aufzug begegnet sind, und dieses unfassbare schöne Lachen, wo ich sage, das beglückt mich. Und wenn wir dann noch sehen, wir haben gesunde Kinder, und gestern habe ich mit meinem Sohn gerade noch gebastelt bis tief in die Nacht. Er musste einen Vortrag machen, Henry VIII, und hat eine Burg gebastelt und Pläne. Und das war so schön. Und ich glaube, wir müssen uns verstärkt dem Schönen zuwenden, uns freuen. Und wenn wir das leben, in unserer ganz kleinen, intimen Welt, dann strahlen wir so viel Positives aus, was ansteckend ist. Und deshalb glaube ich auch, ist die Menschheit nicht verloren, weil viele Dinge sind schon richtig gut auf dem Weg. Und ich bin froh, dass es Leute auch wie Sie gibt. Ich biete Ihnen danach dann das Du an. Ich bin dann der Marco für dich. Nein, ich glaube einfach, wir müssen uns als Menschen begegnen und auch immer versuchen, den anderen zu verstehen, auch wenn er eine komplett andere Position hat, auch wenn er vielleicht einem hässlich begegnet, auch dann immer wieder, vielleicht werde ich dann mal in einem anderen Leben als Jesus auf die Welt kommen, nein, wo ich einfach sage, hey, immer wieder handreichen, und wer ohne Fehler ist, möge den ersten Stein werfen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Und wie gesagt, la vita è bella, und das versuche ich jeden Tag zu leben.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Also es war mir ein Fest, das machen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, Wenn Sie meinen, dass dieses Interview, wo jetzt eben am Ende doch ganz, ganz viel von einem Goethe, von einem Rudolf Steiner und einem Daniele Ganser durchleuchtete, wenn Sie meinen, dass Sie dieses Interview an andere Leute weitergeben wollen, dann ja, versuchen Sie es doch zum Beispiel über die sozialen Medien, die sich manchmal auch als asozial zeigen. Diese sozialen Medien finden Sie auf apolut.net, das ist nämlich unsere Homepage, und dann können Sie sehen, wo wir überall aktiv sind, zum Beispiel auf Telegram, zum Beispiel auf X, was früher mal Twitter war, ja, und all die anderen tollen Kanäle. Genau, und wenn Sie meinen, dass das Interview den ein oder anderen Euro wert war, dann schauen Sie auch auf apolut.net nach, denn dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.